Domradio Sternzeit.
Die Sternzeit-Reportage heute mit meiner lieben Kollegin.
Ach Mensch, Benedikt, Veronika Seidel-Cardoso.
Und mit mir, Benedikt Kaiser. Veronika, du hast eine junge Frau begleitet, Andrea Salmen, die hier in Köln studiert und die im Rollstuhl sitzt. Du warst mit ihr unterwegs an allen möglichen Orten und gibst uns heute ein paar Einblicke, wie das Leben so aussieht, wenn man nicht mehr das kann, was für uns alle so selbstverständlich ist, für die meisten, nämlich laufen.
Ganz genau. Andrea, die habe ich über eine gemeinsame Freundin kennengelernt, die Ann-Christine. Die hören wir auch später nochmal in der Sternzeit. Und sie hat mir von Andrea erzählt, ist schon eine Weile her. Und die hat mir berichtet, dass sie hier in Köln studiert. Und naja, ich kannte das halt von früher auch aus der Uni. Da saßen immer ein paar Studenten im Hörsaal, die saßen im Rolli. Aber ich habe irgendwie nie Kontakt mit denen gehabt, habe irgendwie nie mit denen gesprochen. Und jetzt habe ich mal gedacht, jetzt habe ich die Chance, einfach mal die Perspektive zu wechseln. Mhm. Und habe dann zu Andrea Kontakt aufgenommen und die war auch sofort bereit, hat gesagt, klar, komm vorbei, wir machen das zusammen.
Du warst also dann mit ihr unterwegs, hast sie begleitet, ihr wart in der Uni, ihr wart im Fußballstadion in Paderborn, aber erstmal angefangen hat es bei ihr zu Hause.
Genau, im schönen Köln-Ehrenfeld, da wo ich auch wohne, da war auch unser erstes Treffen. Da haben wir erstmal über ihre Krankheit gesprochen, über ihre Muskeldystrophie, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich wollte... Ja, erstmal fragen, was hast du überhaupt? Was ist das, was du da hast? Warum sitzt du im Rollstuhl? Und dann habe ich wörtlich gefragt, unter welcher Krankheit leidest du? Mhm. Und diese Frage, die fand sie erstmal sehr ungeschickt und hat mir dann auch ganz genau erklärt, warum.
Also ich habe die Krankheit seit meiner Geburt und man lernt damit umzugehen und ich leide letztendlich nicht darunter. Ich habe genauso ein Leben wie alle anderen auch, nur dass ich eben nicht laufen kann. Und meine Muskeln schwach sind, aber letztendlich unterscheidet sich das nicht so großartig von anderen.
Genau, das habe ich dann im Laufe der Reportage auch mitbekommen. Aber dieser Formulierungsfehler, sage ich mal, der war auch eigentlich ganz gut, denn der hat mich zum Nachdenken gebracht und hat mir gedacht, okay, wie gehe ich da bald mit drüber um? Und das war ein guter Fehler.
Ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Fußballfan, Studentin, Buchautorin, voll behindert, so heißt unsere Sternzeit heute, in der wir Andrea Salmen vorstellen, junge Studentin aus Köln, die im Rollstuhl sitzt. Sie hören Domradio, die Sternzeit. Und da sprechen wir heute über Andrea Salmen, eine junge Studentin hier in Köln, die im Rollstuhl sitzt, weil sie eine Krankheit der Muskeln hat. Und da fängt es schon an, sagt man da jetzt behindert oder gehandicapt oder körperlich beeinträchtigt und je länger man drüber nachdenkt, desto verkrampfter wird der Umgang meistens. Sternzeit-Reporterin Veronika Seidel-Cardoso hat mit Andrea über genau dieses Thema gesprochen.
Andrea Salmen ist Anfang 20. Sie studiert in Köln, trifft sich gern mit ihren Freundinnen und besucht in ihrer Freizeit am liebsten Fußballspiele ihres Lieblingsvereins SC Paderborn. Sie lebt also ein ganz normales Leben, wie jede junge Frau in ihrem Alter. Mit einem kleinen Unterschied. Andrea hat Muskelschwund und sitzt, seit sie 11 ist, im Rollstuhl. Bei vielen alltäglichen Dingen braucht sie Unterstützung von einem Assistenten, der rund um die Uhr für sie da ist und sie ständig begleitet. Deswegen hat sie mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, erzählt sie.
Also gerade wenn ich mit meinem Assistenten unterwegs bin, wie viele Leute ihn ansprechen und fragen, ja, was hat denn die arme Kleine? Und einer hat mal gefragt, ob denn in Ehrenfeld ein Heim wäre, dass wir unterwegs wären. Und da habe ich mich dann eingemischt und gesagt, erstmal habe ich selber einen Mund und kann selber reden. Und man muss nicht zwangsläufig im Heim wohnen, nur wenn man eine Körperbehinderung hat. Ja, also das ist wirklich noch sehr stark vertreten, dass die Leute denken, ja, man kann nichts sagen und man kann nicht sprechen und hat keine eigene Meinung.
Also hast du das Gefühl, dass viele geistige und körperliche Behinderungen einen Topf werfen?
Ja, auf jeden Fall. Man sieht halt nur den großen Rollstuhl und denkt dann so, ah ja, behindert und kann bestimmt sowieso nichts.
Und das tut weh, gerade wenn man so selbstständig ist wie Andrea. Die meisten Menschen meinen es ganz bestimmt nicht böse. Sie sind einfach nur unsicher. Kinder sind da ganz anders, berichtet Andrea.
Ganz viele Kinder kommen dann, gucken, fragen dann eventuell so die Eltern, Mama, was hat die? Und den Eltern ist es meistens total peinlich. So, die sagen dann, nee, guck da nicht hin und frag die nicht und so. Und dann sage ich aber auch immer, das ist mir lieber nachzufragen, als wenn Leute blöd an mir vorbeigehen. Und ich will dann lieber gefragt werden und sage dann, ja, dass ich nicht laufen kann und im Rollstuhl sitze. Und dann ist es für Kinder auch gut.
Erwachsene könnten sich davon eine Scheibe abschneiden. Und auch die Medien. Sie tun sich oft schwer im Umgang mit Behinderten. Andrea findet im Fernsehen oder im Radio oft Ausdrücke und Floskeln, die sie ärgern.
Ich finde halt so Redewendungen oder was oft in so Magazinen steht, an den Rollstuhl gefesselt oder leidet oder so, das finde ich viel gravierender, weil das einfach von den Betroffenen oft nicht wahrgenommen wird. Ich leide halt nicht an meiner Krankheit. Aber ob man jetzt behindert sagen darf oder nicht, ist mir eigentlich sowas von egal, weil wie will man es letztendlich auch sonst nennen?
Andrea will nicht in Watte gepackt werden. Sie wünscht sich, dass man sie ganz normal behandelt. Und wenn ihr was nicht passt, dann kann sie den Mund aufmachen und was sagen.
Genau. Und das tut sie dann auch. Das werden wir heute im Laufe unserer Sternzeit noch hören. Heute lernen wir sie nämlich näher kennen, Andrea Salmen. Gleich sind wir erstmal zu Gast bei ihr in ihrer Wohnung. Sie hören Domradio, die Sternzeit, mit Sternzeit-Reporterin Veronika Seidel-Cardoso, die die Studentin Andrea Salmen begleitet hat. 23 Jahre ist sie alt, wohnt in Köln-Ehrenfeld und sitzt im Rollstuhl, weil sie eine recht seltene Krankheit hat.
Genau, Andrea hat eine Muskeldystrophie, das wird im Volksmund auch Muskelschwund genannt. Das ist eine Erbkrankheit, also ihre Muskelzellen sind krank und wandeln sich mit der Zeit in Fettgewebe um, so hat es mir Andrea erklärt. Und weil man ja Muskeln eigentlich für alles braucht, wird Andrea quasi immer schwächer.
Und weil ihre Muskeln schon so abgebaut haben, schon so schwach sind, kann sie heute nicht mehr gehen.
Genau, ihre Arme kann sie noch ein bisschen bewegen, ihre Finger auch. Und wie das mit der Muskeldystrophie angefangen hat, das kann sie uns mal selber erzählen.
Ich habe mit 3 Jahren ungefähr laufen gelernt. Und dann konnte ich, bis ich 11 war, konnte ich laufen. Und dann bin ich in der Schule hingefallen und habe mir das Bein gebrochen. Und dann wurde das damals aber eben noch mit 6 Wochen Gips behandelt. Und ist ja wie bei jedem Gesunden auch, wenn man lange Zeit den Körper nicht bewegt, dann werden Muskeln abgebaut und bei mir kommen die dann eben nicht mehr wieder. Was einmal weg ist, ist weg. Und dementsprechend waren halt in den Beinen dann alle Muskeln weg und danach konnte ich dann eben nicht mehr laufen.
Und wie wird sich deine Krankheit noch weiterentwickeln?
Naja, die Muskeln werden halt immer schwächer und immer schwächer und auch die Armfunktion, die Lungenfunktion, das wird immer weniger, aber ja, abwarten und letztendlich weiß man nie, wie sich das so entwickelt. Dafür ist die Krankheit zu selten und zu unterschiedlich auch und deshalb, ja, wissen selbst die Ärzte nicht so richtig, wie es weitergeht.
Die seltene Krankheit Muskeldystrophie. Veronika, du hast Andrea hier in Köln in ihrer Wohnung besucht. Ich nehme an, mit dem Rollstuhl dann alles barrierefrei dort.
Genau, also wegen des Rollstuhls brauchst du natürlich extra breite Türen, damit sie da überall durchkommt, in jedes Zimmer. Andrea wohnt außerdem im Erdgeschoss. Das ist auch sehr praktisch, obwohl das Haus auch wirklich, das hat auch einen Fahrstuhl. Sie könnte auch theoretisch im 5. Stock wohnen, aber unten hat sie dann noch eine schöne Terrasse. Sie hat 70 Quadratmeter, ist eine schöne Wohnung in Ehrenfeld. Und jetzt kann sie uns mal rumführen, die Andrea.
Mein Zimmer ist quasi das Wohnzimmer und die Küche zusammen. Dann haben meine Assistenten ein eigenes Zimmer und jeder hat sein eigenes Badezimmer.
Kannst du mir die Wohnung mal zeigen?
Klar. Einmal da rein.
Hier?
Ja. Genau, das ist mein kleines Badezimmer, eben mit der barrierefreien Dusche.
Also auch ohne Duschvorhang und so, ne?
Genau, weil das stört einfach nur. Man beachte meine Badeentensammlung, auf die ich sehr viel Wert lege. Mit ganz vielen Fußballbadeenten.
Und der Rollstuhl, der hier steht, was ist das für einer?
Das ist mein Duschrollstuhl.
Ach so, also das machst du jetzt nicht in deinem jetzigen,
ne? Wäre ja blöd, wenn der nass wird.
Ja, okay, da ist halt auch ziemlich viel Technik dran. Kannst du es mal erklären, was da dran ist?
Oh, der kann alles. Mit dem kann ich stehen und liegen und ja, so bequem wie so in einem Sessel sitzen und ja, alles Mögliche.
Und hier rechts ist eine LED-Anzeige, ne? Und damit steuerst du das Ganze?
Genau, hier mit dem Joystick wird das Ganze gesteuert und auf der Anzeige werden so verschiedene Sachen angezeigt, wie schnell man fährt oder wie viel Kilometer man gefahren ist.
Und wie schnell kann der fahren?
11 km/h. Aber nur bergab.
Was kostet denn so ein Rollstuhl, wenn ich mal fragen darf?
Also dieser hat 20.000 Euro gekostet. Ist damit auch schon der Mercedes unter den Elektrorollis.
Okay.
Gut, den 20.000 Euro Rollstuhl sollte man dann wirklich nicht gerade unter Wasser setzen.
Ja, war mir dann auch klar, Entschuldigung, da ist mir dann auch irgendwie klar geworden, ich habe überhaupt gar keine Freunde oder keine Bekannten, die im Rollstuhl sitzen. Ich habe da überhaupt gar keine Erfahrung mit. Ist ja auch eigentlich klar, dass man eher einen Duschrolli nimmt zum Duschen, der halt eigentlich nur aus Plastik besteht, wo nichts anderes dran ist, und dann nicht den teuren 20.000 Euro Mercedes-Rolli nimmt.
Naja, aber das sind ja Sachen, über die man sich normalerweise weniger Gedanken macht.
Eben.
Andrea hat im Beitrag gerade von einem Assistentenzimmer gesprochen. Was hat es damit auf sich?
Andrea hat eine 24-Stunden-Assistenz, weil sie eben ohne fremde Hilfe nicht alles schafft. Diese Leute, das sind oft junge Leute, die wohnen auch bei ihr und sind dann auch wirklich rund um die Uhr für sie da. Sie braucht sie ja für alles. 3 bis 5 Tage am Stück ist ein Assistent oder eine Assistentin bei ihr und dann wechseln sie. Und die kochen dann für Andrea oder helfen ihr eben beim Anziehen oder begleiten sie, wenn sie halt rausgeht. Also eigentlich so helfen bei allem, wo sie ihre Arme und Beine für braucht.
Und die sind in ihrem Alter oder deutlich älter? Wie ist das?
Das kann sie sich quasi frei aussuchen. Sie meinte, meistens sind die so von Mitte 20 bis knapp über 30. Sie sucht sie wirklich selber aus. Ist ja auch wichtig, dass halt so ein bisschen die Chemie zwischen denen stimmt. Also man will sich auch nicht von jemandem irgendwie helfen lassen, den man irgendwie doof findet.
Das hört sich so ein bisschen, erinnert mich das an diesen Film Ziemlich beste Freunde, so 24 Stunden rund um die Uhr Betreuung.
Ja, genau, das ging mir nämlich auch durch den Kopf. Und ich habe Andrea auch gefragt, ob ich mir das auch wirklich vorstellen kann, wie so eine schöne WG, wie im Film dargestellt.
Also es ist nicht so, wie es im Film Ziemlich beste Freunde so dargestellt wird, dass man eben beste Freunde ist. Also so ist es zumindest bei mir nicht. Es ist schon ja so ein Arbeitsverhältnis, aber trotzdem sucht man sich eben seine Assistenten auch aus nach Sympathie.
Und das sind ja auch manchmal Männer. Ist das nicht ein bisschen komisch? Weil die müssen ja auch mit dir duschen und auf Klo und so, ne? Wenn dir das zu intim ist, dann sag gleich Bescheid, ne? Aber ich habe mich das halt einfach gefragt, wie das ist, wenn das jetzt ein Mann macht. Oder machen das bei dir nur Frauen?
Nee, ich habe auch einen Mann. Ich hatte da irgendwie nie ein Problem mit. Also ich habe die nie irgendwie anders gesehen als jetzt Frauen. So, es sind halt meine Helfer und meine Assistenten. Und ja, mir war das eigentlich immer ziemlich egal.
Du hast es gerade gesagt, Ziemlich beste Freunde. Wie hat dir denn der Film gefallen?
Heikles Thema. Also ich mag den Film überhaupt nicht, weil mir einfach einige Situationen so bekannt vorkommen und die einfach nicht so lustig sind für mich. Zum Beispiel, wie der Assistent dann im Badezimmer am Baden ist und seinen Klienten quasi nicht hört. Und ich das selbst schon mal erlebt habe, dass mich einer nicht gehört hat, wenn ich ihn brauchte. Und dann ist es halt so ein Hilflosigkeitsgefühl. Und da konnte ich in dem Moment eben nicht drüber lachen.
Findest du, dass da ein relativ ernstes Thema zu sehr ins Komische gezogen wurde?
Ja, vielleicht. Also es gibt auch viele Behinderte, die den Film klasse finden und total witzig. Aber ja, mir sind eben einige Witze so im Hals stecken geblieben, weil ich es halt selber erlebt habe und mich so an Sachen erinnert gefühlt habe, die ich eben selbst schon negativ erlebt habe.
Stimmt, da denkt man oft gar nicht so dran, wenn man so einen Film sieht, ne, dass Betroffene den ja aus einer ganz anderen Perspektive sehen, den Film.
Ja, ganz genau. Und ich habe auch während der Aufnahmen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wir sprechen da ja auch hinterher nochmal drüber, häufig die Perspektive gewechselt und ganz selbstverständliche Dinge für mich dann selbst hinterfragt. Da ging es zum Beispiel auch um Formulierungen, die ich einfach so benutze, ohne groß drüber nachzudenken. Und ich kann da auch ein Beispiel für geben. Mhm. Ich habe Andrea nämlich am Anfang gefragt, unter welcher Krankheit leidest du? Und gerade dieses Wort Leiden, das hat dir überhaupt nicht gefallen.
Weil das für mich kein Leiden ist. Also ich habe die Krankheit seit meiner Geburt und man lernt damit umzugehen und ich leide letztendlich nicht darunter. Ich habe genauso ein Leben wie alle anderen auch, nur dass ich eben nicht laufen kann und ja, meine Muskeln schwach sind, aber letztendlich unterscheidet sich das nicht so großartig von anderen.
Du sagst selber das Wort behindert, findest du das okay, wenn man das benutzt oder eher nicht? Weil da gibt es ja auch schon wieder so viele Formulierungen, wo man immer Angst hat, darf ich das jetzt sagen oder trete ich da wieder jemandem auf die Füße? Also behindert ist okay, oder?
Naja, ich sehe es immer so, also Zigeunerschnitzel darf man ja jetzt auch angeblich nicht mehr sagen. Aber wie will man das denn sonst sagen? Und ja, ob man es jetzt behindert oder rollstuhlgerecht oder wie auch immer nennt, ist mir jetzt eigentlich eher egal. Und ich glaube, viele Leute denken darüber nach und das macht es manchmal halt auch so verkrampft irgendwie, dass viele Leute halt denken, sie könnten irgendwie was falsch machen oder was Falsches sagen. Und dabei will man eigentlich gar nicht in so einer Schutzhülle sein, sondern man will ja eigentlich, oder ich will zumindest halt immer so einen normalen Umgang haben und von daher, bin ich da überhaupt nicht böse oder so, wenn da irgendwer, also meiner Meinung nach kann man auch nichts Falsches sagen, weil alles, was irgendwer wissen will, ist ja legitim und wenn man die Frage doof findet, dann sagt man halt, nee, will ich nichts zu sagen, aber man kann ja den Mund aufmachen und alles sagen. Also.
Einfach ist es ja so, eigentlich ist es ja so einfach, ne? Aber man kennt das ja, man will oft nichts Falsches sagen und dann kommt am Ende so verkrampftes Zeug bei raus. Also wirklich tatsächlich am besten einfach das Kind beim Namen nennen.
Ganz genau, also sie ist da ganz entspannt. Wir haben das thematisiert, sie hat mir das so gesagt, sag einfach behindert, dann ist es Jod. Und das habe ich dann, es hat es mir einfach gemacht.
Andrea ist ja nach Köln hier gezogen, um zu studieren. Wo und was sie da macht, darüber sprechen wir gleich. Die Sternzeit-Reportage. Heute sprechen wir über Andrea, eine junge Studentin, Anfang 20, die im Rollstuhl sitzt, weil sie eine Muskelerkrankung hat, die rund um die Uhr Hilfe braucht, um ihren Alltag zu bewältigen. Und trotzdem ist sie vor ein paar Jahren bei ihren Eltern ausgezogen und hat jetzt hier in Köln ihre eigene Wohnung. Sternzeit-Reporterin Veronika Seidel-Cardoso hat sie zu Hause besucht.
Cardosi finde ich auch schön. Genau, Andrea hatte nach dem Abi genauso wie du und ich einfach Lust, von zu Hause auszuziehen. Man möchte dann nicht mehr bei den Eltern wohnen. Jetzt hat sie eine schöne Bude in Köln-Ehrenfeld und studiert an der Kölner Fachhochschule auf dem Campus in der Südstadt. Und wer sich jetzt so ein bisschen in Köln auskennt, der weiß, das ist schon ein kleines Stückchen zu fahren. Andrea fährt das mit der Straßenbahn und das ist schon ein kleines Abenteuer jeden Tag. Das habe ich miterlebt, als ich sie begleitet habe. Denn nicht alle Haltestellen von der KVB sind ja barrierefrei. Und Andrea hat da wirklich schon die abgefahrensten Geschichten erlebt.
Also irgendwann war es so, dass wegen einem Unfall oder in der Oberleitung war irgendwas. Und dann konnte die Bahn eben nicht ihren normalen Weg fahren und müsste dann ab Nussbaumer Straße den Weg der Linie 13 fahren und da kann ich eben nirgendwo aussteigen und dann war ich irgendwann die Einzige, die noch drin saß und hat auch keinen interessiert und dann stand ich auf einmal auf den Absteiggleisen der KVB und der Zugführer kam und hat mich ganz verdutzt angeguckt und dann habe ich eben gesagt, ja tut mir leid, ich konnte nirgendwo raus. Ja, da musste der bis zum Lehner Platz wieder zurückfahren.
Hatte der denn Verständnis oder war der sauer?
Nee, der hatte schon Verständnis. Er konnte es halt aber auch eben nicht ändern. Und ich halt auch nicht. Und naja, zur FH brauchte ich dann nicht mehr, weil ich da schon eine halbe Stunde verloren hatte und das war dann eh egal.
Aber die meisten Haltestellen sind doch mittlerweile barrierefrei ausgebaut, oder Veronika? Also, dass man eben ehrlich da rauskommt und nicht die Treppe da runterklappt an der Bahn.
Sind schon viele Stationen, aber diese ebenerdigen Stationen sind auch gar nicht mal so optimal für Rollstühle. Das hat mir Andrea erklärt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ihre Assistentin immer zwei so flache Schienen zwischen Bahnsteig und Bahn gelegt hat, über die Andrea dann so rübergerollt ist.
Also das, was ich gerade benutzt habe, sind so kleine Schienen. Die hat mein Vater selber gebaut, damit ich besser in die Bahn komme. Eben wenn so Spalte zwischen Bahnsteig und Bahn sind oder für so kleine Unebenheiten oder so kleine Stufen, da kann ich dann drüber fahren.
Mhm. Aber normal ist das so gebaut, dass man sollte theoretisch reinkommen können.
Man sollte theoretisch reinkommen können, aber es ist meistens ziemlich unmöglich, weil die Stufen trotzdem so hoch sind oder dieser Abstand eben so groß ist, dass da die kleinen Hinterräder drin hängen bleiben können und so. Und mich fragen immer alle Leute, oh, was sind das für tolle Schienen, wo kann man die denn kaufen? Und dann erzähle ich immer, dass mein Papa die selber gebaut hat und dann sind alle so total, oh, und wie toll und soll damit in Serie gehen.
Der ist doch eine Geschäftsidee eigentlich, oder?
Ja.
Was macht dein Papa, dass der solche Sachen baut?
Der ist Werkzeugmacher.
Na dann würde ich sagen, Geschäftsidee starten und Schienen in Großserie produzieren.
Fände ich gut.
Sag mal, wenn sie nur Haltestellen nutzen kann, wo wirklich alles komplett barrierefrei ist, muss sie wahrscheinlich oft, wenn sie mit der Bahn unterwegs ist, Umwege fahren auch und kann nicht direkt den direkten Weg nehmen, oder?
Ja, also von Andreas Wohnung zur FH, da müsste man ja eigentlich nur einmal umsteigen, nämlich am Friesenplatz. Das ist ein ganz zentraler Punkt, da treffen sich viele wichtige Linien der Straßenbahn, aber komischerweise, ich habe mich gefragt, warum, aber da gibt es keine Aufzüge. Das heißt, wir mussten dann zu einer Haltestelle weiterfahren, wo Andrea dann auch rauskam und also rausrollen konnte. Und im Endeffekt mussten wir dann so zweimal umsteigen. Mhm. Andrea braucht für den Weg etwa eine Stunde. Wenn alles barrierefrei wäre, dann würde sie den Weg in einer halben Stunde schaffen. Wir sind dann, wir haben es dann irgendwann zusammen geschafft, sind dann gemeinsam am Rhein ausgestiegen und mussten dann noch ein gutes Stück laufen bis zur Fachhochschule.
Warum hast du dich denn gerade für Online-Journalismus entschieden?
Ich fand den Journalismus eigentlich schon immer spannend. Gerade online, darin liegt eben auch die Zukunft. Und das lässt sich eben mit meiner Krankheit auch ganz gut kombinieren, weil es technisch eben immer mehr Möglichkeiten gibt, immer mehr Arme und Muskeln quasi ja, zu ersetzen. Deswegen wird das eben auch in Zukunft eine gute Möglichkeit für mich sein.
Wie machst du das, wenn du schreibst? Kannst du einfach normal schreiben, also mit dem Computer? Oder?
Genau, im Moment kann ich noch ganz normal schreiben. Aber natürlich werden meine Muskeln immer schwächer und ob ich das dann in 10, 15 Jahren noch so kann, ist eben fraglich. Und dann gibt es noch ganz andere Möglichkeiten und sei es über Blickkontakt schreiben, es ist alles schon möglich.
Was heißt, wie geht über Blickkontakt schreiben? Was kann man sich darunter vorstellen?
Man hat zum Beispiel so eine Brille auf und die misst eben genau, wo die Augen hingucken und dann kann man mit so einer Taste zum Beispiel klicken, wenn man dann einen bestimmten Buchstaben anguckt.
Dann verklickt man sich also in Zukunft nicht mehr, sondern man verblickt sich, also wenn man einen Text schreibt. Aber es gibt doch auch schon so Sprachsteuerung, oder? Dass man das einfach diktieren kann oder so. Das könntest du doch auch benutzen, oder?
Ja, da gibt es auch schon Programme. Da kannst du was diktieren und das Programm, das schreibt dann für dich aus. Finde ich auch praktisch.
In der Tat. War eigentlich die Assistentin von Andrea auch dabei, als sie unterwegs war?
Ja, die begleitet Andrea immer zur Uni, also auch immer, wenn sie das Haus verlässt. Sie wollte nur leider nichts ins Mikro sagen und deswegen hört man sie nicht. Also nicht, dass sich da jemand wundert, welche Aufgaben die Assistentin noch so übernehmen. Das erzählt Andrea uns mal selbst. Wir sind jetzt mittlerweile in der Reportage im Seminarraum angekommen.
Sie bringt mich quasi hier hin und dann in der Pause müssen die mir halt mein zu essen geben oder mit mir auf Toilette gehen. Aber ansonsten können die spazieren gehen oder Kaffee trinken oder was weiß ich. Also die müssen nicht unbedingt hinten dabei sitzen.
Das ist hier ein Block vor dir liegen?
Ja, ich habe einfach so einen Tisch vor mir. Da kann ich alles drauf abstellen, auch schreiben. Und das ist ganz praktisch, weil man ja nicht immer weiß, so wie hoch die Tische sind, die man so hat.
Also das heißt, schreiben kannst du noch?
Mhm. Ja.
Das ist gar kein Problem bis jetzt.
Genau, also nicht unbedingt 4 Stunden lang, aber 3-stündige Klausuren schreibe ich noch mit Hand und alles, was darüber hinausgeht, kriege ich dann von der FH einen Laptop gestellt und dann schreibe ich eben mit dem Laptop. Zum Beispiel meine Abi-Klausuren, die waren ja 5-stündig, die habe ich mit Laptop auch geschrieben.
Um Himmels Willen. Was für eine Vorlesung oder Seminar habt ihr eigentlich besucht an der Uni?
Wir waren zu dem Zeitpunkt der Reportage in einem Vorbereitungsseminar. Andrea war da im 5. Semester und da stand gerade ein langes Praktikum an. Und da haben dann halt alle von ihren Kommilitonen erzählt, wo sie für die nächsten 3 Monate hingehen. Und der Professor hat dann nochmal ein paar Formalia erklärt, also wie der Praktikumsbericht aussehen muss und solche Sachen.
Mhm. Bachelor ist das wahrscheinlich, der Studiengang Online-Redakteur, wie alles heute, oder?
Ja, genau, ist ein Bachelor.
Dann ist sie mit 5 Semestern ja schon fast am Ende. Eins noch, was kommt danach? Weiß sie das schon? Hat sie irgendwelche Pläne schon?
Ja, das ist jetzt noch gar nicht so klar. Und das habe ich auch immer im Studium total gehasst. Übrigens, wenn Leute mich gefragt haben, was machst du denn unbedingt danach?
Stimmt.
Das ist eine schreckliche Frage. Also erstmal hat sie dann das Praktikum gemacht bei GoKicks. Das ist, so wie ich das verstanden habe, eine App für Nachwuchsfußballspieler. Da wird sie ja auch erstmal Kontakte machen, wie man bei jedem Praktikum Kontakte macht. Aber auf jeden Fall sehen ihre beruflichen Chancen nach dem Abschluss ganz gut aus. Das meinte zumindest Konrad Schärfer. Das ist ihr Professor und er leitet den Studiengang Online-Redakteur.
Also ich finde, Andrea Salm könnte aus meiner Sicht als Online-Redakteurin in jedem Unternehmen tätig sein, das die Grundlagen der Barrierefreiheit erfüllt. Also ich sehe da aus fachlicher Sicht keine Beschränkungen.
Ist das jetzt ein neues Feld für Menschen?
Also es gibt natürlich den Reporter, der doch sehr mobil sein muss und teilweise auch sehr schnell reagieren muss. Das ist natürlich so für Menschen mit einer Behinderung so, dass es da gegebenenfalls eben einfach Schwierigkeiten gibt in der Mobilität oder so. Ja? Also das sind so Beschränkungen, die natürlich, die einfach da sind. Im klassischen Journalismus, der auch ein Redigierjournalismus ist oder auch ein Journalismus, der auch im Büro im weiteren Sinne stattfindet, da sehe ich jetzt, sag ich mal, auch Möglichkeiten natürlich. Ne? Aber der Online-Journalismus ist natürlich, also so, der Name sagt es ja auch ein bisschen, ist ja auch stark auf die Online-Medien konzentriert. Das heißt, die arbeiten eben doch auch mit technischen Endgeräten und die finden häufig eben auch dann am Arbeitsplatz statt. Und insofern ist es natürlich, wenn man diese Medien mal so jetzt vergleichen möchte, also Radio oder Radioreporter oder Fernseh oder auch Printjournalist, würde ich schon sagen, dass hier für gehandicapte Menschen der Online-Bereich sehr viel attraktiver ist.
Siehste, hört sich doch optimistisch an. Also Andrea hat gute Zukunftschancen.
Ja, immerhin, das ist doch was. Wunderbar. Ob sich, wie es das in der Realität aussieht für Andrea mit dem Arbeiten, darüber sprechen wir gleich. Dann reden wir ein bisschen übers Geld. Da gibt es nämlich ein paar Absurditäten, werden wir gleich hören. Mit meiner Kollegin Veronika Seidel-Cardoso, die eine junge Kölner Studentin begleitet hat, die im Rollstuhl sitzt, die den Studiengang Online-Redakteur studiert. Wir haben gerade schon über ihre Berufschancen gesprochen. Allerdings ist es mit ihrer Krankheit nicht ganz so einfach, sich auch wirklich auf Jobs zu bewerben, auf die sie tatsächlich Lust hat.
Ja, so einfach wie wir hat sie es da leider nicht. Denn sie muss darauf achten, ist das Unternehmen, in dem sie sich bewirbt, barrierefrei? Gibt es da Fahrstühle? Sind die Türen da auch breit genug? Das sind so ein paar Punkte. Aber es gibt noch einen ganz anderen Punkt, der bei Andrea anders ist. Und das ist die Bezahlung.
Also erstmal habe ich natürlich ganz normales Einkommen, wenn ich arbeiten würde, wie jeder andere auch. Aber das Problem ist, wenn ich die Assistenten eben eingestellt habe, dass dieser Assistenzdienst an die Sozialhilfe gekoppelt ist in Deutschland. Was bedeutet, dass ich nur den Sozialhilfesatz verdienen darf und 2600 Euro auf einem Konto ansparen darf und alles andere wird einem weggenommen oder abgezogen vom Verdienst.
Wie viel Geld darfst du jetzt dann einfach verdienen im Monat?
Es ist nochmal gestaffelt, je nachdem, wie viel man verdient, aber ja, ungefähr 800 Euro.
Und wie würdest du es jetzt machen, wenn du irgendwo arbeiten gehen wolltest? Wie würdest du deinen Arbeitgeber darüber informieren?
Für den macht es eigentlich keinen Unterschied. Also der überweist mir ganz normal den Verdienst eben aufs Konto, aber dadurch, dass man eben sein Konto offenlegen muss, wird einem das Geld dann halt wieder weggenommen vom Sozialamt.
Mhm. Wie fühlst du dich dabei? Also findest du das irgendwie fair oder findest du es unfair?
Nee, ich finde es total unfair, weil ich meine, ich kann ja nichts dafür, dass ich Assistenten brauche, die mir bei allem helfen. Ich würde auch lieber ohne Assistenten gesund und putzmunter in einer Wohnung leben und alles alleine machen. Von daher ist es ja im Prinzip eine doppelte Bestrafung. Weil man erstens auf Assistenten angewiesen ist und zweitens dann nichts verdienen darf und eben auch nichts ansparen darf. Und das ist eben ziemlich schwierig auch, weil man muss sich ja zum Beispiel ein behindertengerechtes Auto selber kaufen. Und wie soll man das machen, wenn man nur 2600 Euro ansparen darf? Funktioniert ja eben nicht.
Wie sieht's aus mit deiner Altersvorsorge?
Gar nichts. Ich darf nichts ansparen, ich darf nichts von meinen Eltern erben, ich darf von meinen Großeltern, die was für mich zur Seite gelegt haben, alles. Ich darf auf meinem Konto nichts haben.
Also da läuft in der Tat irgendwas gewaltig schief. Da werden, wenn man sich das mal so überlegt, behinderte Menschen ja eigentlich nochmal zusätzlich vom Staat nochmal behindert.
Genau. Und zumal Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben. Das hat mir Andrea auch nochmal gesagt. Das wusste ich selber auch nicht so genau. Und da steht drin, wenn ich es mal zitieren darf, dass behinderte Menschen das Recht auf Arbeit auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen haben. Dieses Recht auf Arbeit schließt die Möglichkeit ein, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die frei gewählt oder frei angenommen wird. Und wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, das passt dann vorne und hinten nicht mit dem zusammen, was Andrea uns gerade erzählt hat.
Arbeiten gehen ist möglich, Geld verdienen aber eigentlich nicht. Genau. Damit drängt man behinderte Menschen ja schon fast dazu, nichts aus ihrem Leben zu machen.
Ja, habe ich mir auch überlegt. Und das finde ich aber so cool bei Andrea. Sie geht trotzdem studieren. Sie lernt, sie büffelt, sie macht ein anstrengendes Praktikum, bei dem sie irgendwie rund um die Uhr erreichbar sein soll, eben um später arbeiten zu gehen.
Ja, weil ich für mich selbst entschieden habe, dass mich ein Leben ja auf dem Sofa oder im Bett nicht ausfüllt. Ich merke, wenn Semesterferien sind und wenn ich monatelang nichts zu tun habe, dann geht es mir auch nicht gut. Und ich brauche eben dieses Gefühl, gebraucht zu werden und arbeiten gehen zu können. Ja, brauche ich für mein Leben. Und da ist es für mich eigentlich keine Option, nur Sozialhilfe zu kriegen, obwohl es im Prinzip keinen Unterschied macht, ob ich arbeiten gehe oder nicht.
Und wie ist das so im Freundes- und Bekanntenkreis von Leuten, die auch im Rollstuhl sitzen? Kennst du da auch welche, die sagen, ich gehe einfach nicht arbeiten, das bringt's nicht?
Also gerade bei jungen Leuten ist es eigentlich nicht mehr so, weil wir alle oder viele normal zur Schule gegangen sind und auch durch die Schule schon erfahren haben, dass es sich ja lohnt und dass man für sich selbst irgendwie auch braucht, arbeiten zu gehen. Aber gerade so die ältere Generation, da kenne ich schon einige, die einfach nichts machen und den ganzen Tag nur zu Hause sitzen.
Ja gut, da muss man sich nicht wundern. Das ist in der Tat krass. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute dann irgendwann die Einstellung haben. Das ist ja auch frustrierend.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn Andrea jetzt zum Beispiel hier bei uns im Domradio arbeiten würde, in unserer Redaktion, und da bekäme sie für die gleiche Arbeit viel weniger als wir. Und da muss man da schon irgendwie mit klarkommen, ne?
In der Tat. Sag mal, Andrea hat es angesprochen gerade im Beitrag, Schule. Sie war auf einer normalen Schule.
Genau, auf einer Regelschule, weil in ihrer Nähe gab es keine Körperbehindertenschule. Und da war wohl von der Schulleitung, war es da auch kein Problem. Da wurde auch sogar extra für sie umgebaut, hat sie mir erzählt. Das hatte viele Vorteile. Also sie gehörte selbstständig zur Klasse dazu und ihre Mitschüler haben ihr dann auch oft geholfen. Und später hat sie dann aber auch einen Schulassistenten bekommen. Aber in manchen Punkten wurde auch keine Rücksicht auf sie genommen. Also da gab es mal Probleme mit einer Klassenfahrt, wo sie dann irgendwie separat in eine andere Jugendherberge sollte. Also ganz alleine, quasi isoliert von den anderen. Also wirklich furchtbar. Und da musste sie sich richtig durchsetzen. Also da wurde sie nicht in Watte gepackt und wurde, wie sie mir selber gesagt hat, auf das harte Leben vorbereitet.
Vom harten Leben kommen wir gleich zu den schöneren Seiten im Leben. Über Fußball reden wir gleich in der zweiten Stunde der Sternzeit. Andreas Herz, das schlägt nämlich für eine ganz bestimmte Mannschaft.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Freunde sind Engel, die uns wieder auf die Beine helfen, wenn unsere Flügel vergessen haben, wie man fliegt.
Domradio, die Sternzeit, in der wir heute mit der jungen Studentin Andrea Salmen unterwegs sind und die dieses Wort selbst ausgesucht und auch selbst gesprochen hat. Eine junge Frau, die hier in Köln studiert und im Rollstuhl sitzt und die uns in der Sternzeit-Reportage heute Einblicke in ihr Leben gibt. Eine Stunde Sternzeit haben wir noch. Veronika, wo kommt der Spruch her, den sie ausgesucht hat und was bedeutet er für sie?
Diesen Spruch, den hat sie in einem Adventskalender gefunden, der ihr von einer Freundin gebastelt wurde. Und sie verbindet mit diesem Spruch eigentlich so ihre erste Zeit in Köln. Sie war von zu Hause weg, weg von ihrer Familie, weg von den Freunden und der ganzen vertrauten Umgebung. Und das ist natürlich keine einfache Zeit. Ist, glaube ich, für niemanden eine einfache Zeit, in so einer Stadt neu anzufangen, in einer Großstadt. Das ist nie leicht. Aber sie hatte zwei gute Freundinnen, die in dieser Zeit für sie da waren. Und denen konnte sie sich anvertrauen und eben über alles quatschen, über alle Ängste oder auch über alles Schöne. Und die beide haben ihr dann wieder auf die Beine geholfen und jetzt geht's ihr gut in Köln.
In der Sternzeit heute Reporterin Veronika Seidel-Cardoso. Sie hat eine junge Kölner Studentin begleitet in ihrem Alltag, die wegen einer Erkrankung der Muskeln im Rollstuhl sitzt. Die junge Andrea hat rund um die Uhr Assistenten, die sie unterstützen. Dadurch kann sie weitgehend das Leben führen, worauf sie Lust hat. Sie macht ein Studium hier in Köln zur Online-Redakteurin. An der Uni waren wir schon, bei ihr zu Hause waren wir. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Teil in ihrem Leben.
Und dafür verlassen wir mal Köln und fahren mit dem Zug in Richtung Paderborn. Das liegt im Osten von Nordrhein-Westfalen. Dort habe ich Andrea für diesen Teil der Reportage getroffen. Sie ist dort geboren, aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Ja, und das geht ja nicht so ganz spurlos an einem vorbei, wo die Heimat ist. Deswegen schlägt ihr Herz jetzt auch für einen ganz bestimmten Verein, den SC Paderborn.
Also wir stehen jetzt direkt vor der Bentler Arena und mein erstes Spiel habe ich im
Herbst 2004 gesehen, ein DFB-Pokalspiel zwischen Paderborn und Freiburg. Und das hat mich total begeistert. Dann aber die nächsten Jahre habe ich das erstmal noch nicht so verfolgt. Und 2007 habe ich über eine Zeitung eine Dauerkarte gewonnen. Und, Es sollte so sein, ja. Und seitdem habe ich immer die Dauerkarte wiedergenommen und bin bei jedem Spiel dabei.
Was würdest du sagen, was macht den SC Paderborn so aus für dich? Warum bist du Fan, gerade dieses Vereins?
Ich glaube, dass Paderborn einfach unglaublich familiär ist. Also es ist wie eine Familie, man kennt sich meistens schon jahrelang. Der Verein hat wenig finanzielle Mittel und da muss man irgendwie eng zusammenrücken. Das fängt in der Mannschaft an und hört bei den Fans auf.
Und wie ist es mit deiner Familie? Die sind jetzt ja auch gerade alle mitgekommen. Sind die alle Fans?
Ja, es ist wirklich so geworden, dass am Anfang Papa und ich eben in mein Stadion gegangen sind. Irgendwann ist auch meine Mama dazugekommen und hatte auch eine Dauerkarte. Meine Schwester war dann ein Jahr in Spanien und war irgendwie bei dem ganzen Hype so gar nicht so richtig dabei. Und dann ist die aus Spanien wiedergekommen und dann haben wir die mitgenommen ins Stadion und dann ja, ist die auch immer mitgekommen. Und mittlerweile ist selbst ihr Mann, der eigentlich begeisterter Real Madrid-Fan ist, hat jetzt auch eine Dauerkarte und ist jetzt auch Fan.
So schnell kann das gehen. Gerade noch Real Madrid-Fan, einmal beim SC Paderborn und schon ist man infiziert.
Ja, und während die anderen auf der Tribüne sitzen, hat Andrea einen Platz unten am Spielfeldrand, da wo dann auch die Fernsehkameras stehen und die ganze Presse. Und sie hat den besten Blick von da aus. Sie war auch in voller Montur, hatte auch einen Schal und solche Sachen. Und sie nimmt einem immer eine Begleitperson mit rein. Das war dann in diesem Fall ich. Und ich bin jetzt ja nicht so ein großer Fußballfan, aber die Atmosphäre, die finde ich auch super. Bei dieser Musik, die da im Hintergrund läuft, kannst du mal ein bisschen lauter machen. Hört man das?
Jawohl, ja.
Ganz ehrlich, da haben Andrea und ich auch beide eine Gänsehaut bekommen. Und Andrea, die kennt auch alle, die da unten stehen. Das liegt aber auch mit daran, dass sie ein Buch über den Verein geschrieben hat. 111 Gründe, den SC Paderborn zu lieben, so heißt das Buch.
Ein Tag, nachdem der SCP aufgestiegen war, ging bei mir abends das Telefon. Und da wurde mir eben der Auftrag gegeben, dass ich dieses Buch schreiben soll. Ich hatte aber auch gar keine lange Zeit zu überlegen, sondern ich musste dann direkt zusagen. Und dann habe ich am gleichen Abend eben noch eine Buchvorschau für einen Buchkatalog geschrieben. Und dann konnte ich aus der Nummer nicht mehr raus.
Wie sind die denn auf dich gekommen?
Ich schreibe bei der Neuen Westfälischen, also bei nw.de, ein Allesfahrer-Blog, wo ich eben so über Heimspiele und Auswärtsspiele vom SCP, wo ich eben meistens dabei bin, schreibe ich darüber.
Wie lange hast du in dem Buch gesessen?
Von Mitte Mai bis Anfang September. Wobei eben gleichzeitig noch die Uni nebenbei lief und ich noch zu Vorlesungen musste. Ja, die ganzen Semesterferien sind dann eben dabei draufgegangen.
Ich meine, du hast ja den Aufstieg quasi ja live miterlebt. Was war das denn für ein Gefühl, endlich den Verein mal in der ersten Bundesliga zu sehen?
Es war irgendwie wie so ein Wunder. Also es war so eine Euphorie und Begeisterung hat der Verein, glaube ich, noch nie erlebt.
Du hast es gerade schon angesprochen, Veronika, du bist jetzt nicht so ein Riesenfußballer.
Nö, nicht so. Ne?
Wie hat es dir im Stadion gefallen? Hat es dich auch gepackt, der SCP?
Ja, vielleicht nicht gerade dieser Verein, aber diese Atmosphäre, die hat mich total gepackt. Das war ja im Stadion wie so ein bisschen wie Volksfeststimmung. Also da riecht es nach Bratwürstchen, da wird Bierchen getrunken und gequatscht und während des Spiels gehen alle so mit und schimpfen und freuen sich und da liegen halt so Freud und Leid so dicht nebeneinander und Andrea, die ist auch total mitgegangen und manchmal hat sie auch angefeuert und gerufen, das war schon sehr lustig, du.
Ihr habt ein Spiel gesehen gegen den SC Augsburg, das ist jetzt, bin jetzt auch nicht der ausgewiesene Fußballkenner, aber ich stelle mir vor, nicht gerade das Topspiel, war es trotzdem voll im Stadion?
Ja, war tatsächlich ausverkauft. Andrea hat mir gesagt, dass die Fanbasis sehr gewachsen ist, seit Paderborn in der ersten Liga spielt, also beziehungsweise gespielt hat. Bis zur Halbzeit war da allerdings noch nicht so viel los auf dem Spielfeld.
Ja, das Spiel ist auf jeden Fall nicht schlecht. Paderborn sollte auf jeden Fall mal ihre Torchancen endlich nutzen und dann ist ja auch was drin.
Kannst du mal ein bisschen die Atmosphäre beschreiben hier?
auf jeden Fall wieder gute Atmosphäre, gute Stimmung. Die Fans wissen, dass hier was drin ist.
Was passiert jetzt, wenn sie das Spiel verlieren?
Dann kommt es halt noch auf die Konkurrenz drauf an. Freiburg spielt gerade auf Schalke und Stuttgart morgen gegen Bremen. Und wenn Stuttgart morgen gewinnt, dann wären sie eben Letzter. Und ansonsten bleiben sie halt erstmal auf dem Vorletzten.
Wäre das für dich total enttäuschend, wenn die wieder absteigen würden?
Nein, eigentlich nicht, weil noch ein größeres Wunder wäre als der Aufstieg eigentlich. Alle anderen Mannschaften haben Millionenetats und wir spielen hier quasi ohne Kohle und nur mit Teamgeist und Zusammenhalt. Und von daher wäre der Abstieg eigentlich nur folgerichtig.
Leider hat sie recht gehabt, Andrea. Das war Mitte April, als ihr die Aufnahmen gemacht habt für die Reportage. Der SC Paderborn ist mittlerweile in der Tat abgestiegen und spielt jetzt in der zweiten Liga.
Leider. Ja, ich finde, Andrea war da halt einfach total realistisch und hat das ganz gut eingeschätzt. Deswegen war sie jetzt auch nicht so ganz so enttäuscht, als dann klar war, dass Paderborn dann absteigt.
Ja, in der Tat, ihr Fußballwissen hat sie unter Beweis gestellt, hat alles gestimmt, was sie gesagt hat. Könnte auch als Sportjournalistin arbeiten. Aber euer Spiel, was ihr gesehen habt, das lief ganz gut.
Ja, total. Paderborn hat 2 Tore geschossen und im Stadion, da hört sich das dann so an. Hör mal, wie sie sich da gefreut haben. Schöne Lieder gesungen.
Ja.
Also wir hätten für die Reportage eigentlich kein besseres Spiel auswählen können. Die Spiele davor und danach hat Paderborn jeweils verloren. Also wir hatten da schon viel Glück.
Das heißt, Andrea war mit ihrem SCP rundum zufrieden an dem Tag.
Die war einfach nur glücklich.
Ich kann das gerade irgendwie nicht so in Worte fassen. Paderborn hat endlich dieses Jahr den ersten Heimsieg eingefahren und mit 2-1 gegen Augsburg gewonnen. Es war echt ein übelst spannendes Spiel. Aber zum Glück ist alles gut ausgegangen und endlich. Ich bin überglücklich.
Wie hat dir das Spiel denn so insgesamt gefallen?
Ja, der Anfang war ein bisschen schwierig. Augsburg war schon sehr, sehr druckvoll und stark. Aber sie haben es extrem gut gemacht und der Treffer direkt nach der Pause ist uns auch extrem entgegengekommen. Ja, sie hätten noch ein paar Tore mehr schießen können, aber egal, 2-1 gewonnen. Die Stimmung war einfach nur Wahnsinn, also was die Fans wieder abgebrannt haben, gerade nach der Führung mit dem 2-1, Spannung bis zum Schluss und die Fans sind so mitgegangen, einfach geil.
Dann suche ich mir jetzt einen Bus und dann komm gut nach Hause, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann.
Bist du auch gut nach Hause gekommen, Veronika?
Ja, in einem überfüllten Bus bin ich dann zum Paderborner Hauptbahnhof.
Mit lauter Fußballfans.
Ja, und ich dann so ohne Montur, ich bin aufgefallen, glaube ich.
Auf jeden Fall hat man gehört, das ist wohl auch einer dieser 111 Gründe, den SC Paderborn zu lieben. Er macht einfach glücklich, das hört man.
Das hört man und jetzt passt auf den guten Übergang auf. Nicht nur der SC Paderborn macht glücklich, denn auch Urlaub macht glücklich.
Das ist sehr gut, ein schöner
Übergang, ne? Das ist unser nächstes Thema, denn wenn man einen Rolli fährt, dann gestaltet sich die Urlaubs Planung ganz anders als jetzt bei uns beiden zum Beispiel. Andrea muss da immer einige Dinge beachten, wenn sie Ferien machen will. Und das hat sie mir alles erklärt. Aber vorher wollen wir ihr noch einen kleinen Musikwunsch erfüllen.
Selbstverständlich.
Ich wünsche mir Andreas Burani mit auf uns, weil das so der Song war, mit dem wir letztes Jahr im Sommer aufgestiegen sind. Und ja, das war irgendwie so. Ja, dieses Mannschaftsgefüge und die Fans und der ganze Verein so, ja, hat sich in diesem Lied so ausgedrückt. Und deswegen, ja, ist das so ein ganz besonderes Lied für mich irgendwie.
Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns. ersten Schritt bis ins Grab. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit.
Auf diese Zeit.
Ein Hoch auf uns, uns. Auf dieses Leben. Auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns. Auf jetzt und ewig. Auf einen Tag. Unendlichkeit, Unendlichkeit. Ein Feuerwerk aus Endorphinen. Ein Feuerwerk zieht durch die Nacht. So viele Lichter sind geblieben. Ein Augenblick, der uns unsterblich macht. Unsterblich macht. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das.
Radio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Und noch bis 14 Uhr heute mit Sternzeit-Reporterin Veronika Seidel-Cardoso, die die Studentin Andrea Salmen begleitet hat, die die Krankheit Muskeldystrophie hat, deswegen im Rollstuhl sitzt, die aber ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führt und für ihr Studium zu Hause ausgezogen ist und hierher nach Köln gezogen ist. Und wie das so ist oder zumindest sein sollte, bleibt im Studium ja auch noch eine Menge Zeit für freie Zeit übrig.
Ja, und die nimmt, wie wir gerade gehört haben, auch viel der SC Paderborn ein. Aber ich habe auch eine gute Freundin von Andrea kennengelernt, Sabrina heißt sie. Und die beiden, die haben sich auch über den Fußball kennengelernt, aber die machen seitdem ganz viele Sachen zusammen. Also Fußball gucken natürlich, aber auch shoppen, am Rhein entlang spazieren, was man halt so eben als Freundin macht. Aber zwischen den beiden, das ist schon eine besondere Freundschaft. Das haben die beiden gemerkt, als sie zusammen unterwegs waren in Bochum und eine Mitsing-Veranstaltung im Stadion besucht haben.
Und auf dem Weg dahin mussten wir halt vom Bahnhof aus mit dem Bus fahren. Das war zum Glück da kein Problem. Der Busfahrer hat uns auch reingeholfen im Bus und alles. Und dann waren wir halt da drinne. Und ich stand aber so hinter Andrea. Und dann sprach mich so ein älterer Mann an, ob sie meine Schwester wäre, war, glaube ich, die erste Frage. Und dann habe ich halt erklärt, nee, es ist einfach eine Freundin von mir. Und dann hakt er nach, einfach nur eine Freundin. Und ich so, ja. Ja, und der fand das so toll, dass wir halt was zusammen gemacht haben, dass ich was mit ihr gemacht habe. Und dann zückte er sein Geldbeutel und drückte mir 10 Euro in die Hand und meinte so, ja, hier, damit könnt ihr euch dann gleich am Stadion eine Wurst kaufen. Ich so, das müssen sie aber jetzt nicht machen. Ja doch, er wird das so toll finden, dass ich damit ihr was unternehmen würde. Und deswegen hat er mir die 10 Euro in die Hand gedrückt.
Und wie hast du das erlebt, die Situation?
Ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil der ganze Bus so unglaublich voll war und sie ja hinter mir stand. Und dann gehen wir dann den Weg da zum Stadion entlang und dann hätte sie mir auf einmal die 10 Euro da unter die Nase. Und ja, hier hat uns der Mann geschenkt und ich war total verwirrt irgendwie. Und ja, dann hat sie mir die Geschichte erzählt und wir fanden es irgendwie beide so total witzig und haben uns dann aber auch gleich eine Bratwurst gegönnt.
Das werde ich mir auch gleich gönnen. Ich habe Hunger jetzt auf eine Bratwurst. Fallen also schon auf die beiden, wenn sie unterwegs sind?
Ja, die fallen auf jeden Fall auf. Es ist eine besondere Freundschaft. Die beiden, die verstehen sich aber auch richtig gut. Das habe ich dann halt auch beim Interview gemerkt. Die lachen total viel zusammen. Da gibt es halt so viele gemeinsame Erlebnisse, viele Insider, über die sie lachen können. Und Andreas' Behinderung steht überhaupt nicht im Vordergrund bei den beiden.
Ich glaube, dass es im Prinzip keine Rolle spielt, ob Andrea jetzt im Rollstuhl sitzt oder nicht. Also das war irgendwie nie Thema oder ein Problem oder so. Klar war es am Anfang so ein bisschen komisch quasi, weil ich wusste nicht so wirklich erst beim ersten Mal so damit umzugehen, weil ich es nicht kannte. Aber im Endeffekt ist es einfach egal. Es gehört irgendwie so dazu. Es ist alles selbstverständlich. Und wir verstehen uns ja trotzdem total gut. Wir liegen auf einer Wellenlänge, haben Spaß zusammen, unternehmen viele Sachen und ja.
Also das beruht halt so auf Gegenseitigkeit. Da wird das so ausgeblendet und wir wissen beide, was wir aneinander haben und auch, ja, wie viel Spaß wir zusammen haben können. Und ja, alles andere ist dann egal.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass du es manchmal schwerer hast, Kontakte zu knüpfen oder gar nicht?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also gerade, weil eben so viele Vorurteile über Behinderte noch im Raum sind. Also ganz viele Leute trauen sich eben nicht, irgendwen anzusprechen. Und ja, da muss man dann selber eben aktiv werden und Leute ansprechen.
Ja, und die beiden, die haben sich jetzt ja auch gefunden und sie fahren auch zusammen in Urlaub.
Wo geht's hin, die Reise?
Nach Texel mit einem Reiseveranstalter, der barrierefreie Reisen anbietet.
Texel, wo liegt Texel, weißt du das?
Ja, das gehört ja zu Holland.
War ich auch noch nie. Texel gehört zu Holland. Fährt sie immer mit solchen Reiseveranstaltern oder kann sie auch ihren Urlaub komplett selber planen?
Ja, das ist mal so und mal so. Also wenn Andrea auf Reisen geht, dann ist das ja schon eine logistische Meisterleistung. Das hat sie mir erzählt.
Grundsätzlich kann ich schon normal Urlaub machen, aber man muss eben ziemlich logistisch denken. Also es muss alles barrierefrei sein, es muss viel Platz sein und man fährt mit einem riesen Bus quasi los, als wenn man ausziehen würde mit Duschrolli und ja, Gepäck und Ladegeräten und noch zwei weiteren Rollis und ja, sieht aus, als würde man ausziehen wollen. Wir sind früher ja eigentlich jedes Jahr so einmal weggefahren. Ab und zu auch sind wir nach Mallorca geflogen. Da brauchte ich aber noch nicht so viele Hilfsmittel.
Und wann kam dann bei dir der Wunsch auch so mal, ich möchte auch mal irgendwie alleine wegfahren, ich will irgendwie nicht mehr mit meinen Eltern Urlaub machen?
Also die Idee kam eigentlich von meiner besten Freundin, die ich schon ja seitdem ich 10 bin kenne und die hat immer so den Antrieb gegeben und wollte immer unbedingt alles ohne Eltern machen und alleine wegfahren und die hat gesagt, ja komm, lass uns doch mal alleine in Urlaub fahren und dann ja sind wir, glaube ich, als ich 15 war, sind wir dann das erste Mal zusammen weggefahren ohne Eltern.
Ja, also wie man hört, es ist schon einfacher, wenn man sich an Reiseveranstalter wendet, die irgendwie darauf eingestellt sind, Urlauber mit Behinderung an die Urlaubsorte zu bringen. Die haben halt einfach die großen Autos, die haben das ganze Equipment und können halt viel transportieren.
Sicher ist die einfachste Lösung. Mit 15, hat sie gerade gesagt, war sie das erste Mal allein ohne Eltern im Urlaub. Mit 15 war ich noch mit meinen Eltern im Wohnwagen in Frankreich, das weiß ich noch.
Bei mir hat es auch länger gedauert. Also.
Ja, da sieht man mal. Früher hat sie gerade gesagt, ist sie mit ihren Eltern nach Mallorca geflogen. Wie ist das jetzt mit dem Fliegen, mit dem Rollstuhl, mit dem Großen? Geht wahrscheinlich nicht mehr so einfach.
Ja, vor allem weitere Flüge gehen einfach nicht. Das hat Andrea mir erklärt. Denn wenn man nur zum Beispiel jetzt an Flugzeugtoiletten denkt, die sind ja super eng, die kann sie einfach nicht benutzen. Die sind ja total mini.
Und wahrscheinlich schnell Last Minute mal buchen geht auch nicht, weil man ja vorher abchecken muss, ob das Hotel oder die Ferienanlage, wo auch immer man hinfährt, auch barrierefrei ist mit dem Rollstuhl.
Eben, und das ist halt natürlich auch blöd für sie, aber sie hat es eben akzeptiert. Außerdem sind ihre Reisen halt auch so immer ganz schön, hat sie erzählt. Zum Beispiel ist sie oft mit einem Verein verreist, der sich Sommeraufbruch nennt. Der veranstaltet jeden Sommer eine Freizeit für Kinder und Jugendliche eben mit der Muskelerkrankung. Die haben sich darauf spezialisiert. Und eine der Organisatoren, Ann-Christine, eine Freundin von mir, die hat mir mal gesagt, worauf man da achten muss, wenn man sowas plant.
Ja, es gibt ganz viel zu beachten, aber der Hauptfokus liegt wirklich in den Wünschen der Jugendlichen, dass wir das ermöglichen, was sonst im Alltag nicht immer möglich ist. Ja, das fängt dann zum Beispiel mit Schwimmen gehen an. Das ist oft im Alltag nicht möglich, weil einfach dafür viele auch gebraucht werden, die mit ins Wasser kommen. Viele Schwimmbäder sind noch nicht richtig rollstuhlgerecht ausgerichtet. Und ja, einfach gemeinsam schöne Zeit zu verbringen, das ist uns wichtig. Oder wir waren dann auch mal Kanu fahren, weil einige sich das sehr gewünscht haben und viele müssen aus dem Rollstuhl erstmal rausgehoben werden, ins Kanu rein. Das ist ja mit viel Aufwand verbunden im Alltag und das ist bei uns natürlich dann kein Problem, weil wir auch eine 1:1-Assistenz haben und dadurch viele helfende Hände haben.
Eine 1:1-Assistenz, was heißt das genau?
Das heißt, dass es pro Urlauber einen Betreuer gibt, der nur für den dann da ist.
Ah, okay. Das heißt also, der hilft einem dann den ganzen Tag über, angefangen morgens beim Anziehen, Zähne putzen und so weiter, was noch alles kommt.
Genau, der ganze Brödel. Und ich habe auch immer von Ann-Christine mitbekommen, als eine Studienfreundin von mir, dass diese Freizeiten mit dem Sommeraufbruch schon immer was ganz Besonderes sind. Und sie kam da auch immer wirklich überglücklich von wieder.
Ja, am Anfang, wenn der Jugendliche oder das Kind zuerst mitfährt, ist natürlich viel Angst auch da auf Seiten der Eltern. Gerade weil ja auch so ein enger Bezug zwischen Kind und Eltern ist. Die haben oft ihre Kinder noch nicht abgegeben und kennen das auch gar nicht, mal 2 Wochen ohne ihre Kinder zu verbringen. Und da sind schon viele Ängste da, aber auch großes Vertrauen wird uns von den Eltern entgegengebracht. Es finden viele Vorgespräche statt und die freuen sich einfach auch, dass ihre Kinder so was Schönes dann mal erleben können.
Was gefällt dir am besten an diesen Freizeiten?
Ja, vor allem, dass man eben viele Gleichaltrige kennenlernt, die meistens ja auch die gleiche Krankheit haben wie man selbst. Der Austausch ist unglaublich wichtig und klar auch die Freiheiten, die man halt auf so einer Freizeit hat. Man kann ja machen, was man will. Man kann seine Freizeit so nach seinen Wünschen gestalten und es macht schon echt viel Spaß.
Da kommt man richtig in Urlaubslaune, wenn man das hört. Das war's schon fast mit unserer Sternzeit heute über Andrea Salmen. Gleich nach den Nachrichten schauen wir noch hinter die Kulissen, reden in der letzten halben Stunde noch über die Hintergründe. In der Sternzeit-Reportage haben wir heute die junge Kölner Studentin Andrea Salmen kennengelernt. Buchautorin, hat ein Buch geschrieben über den SC Paderborn. Studentin, studiert Online-Redakteur hier in Köln und sitzt im Rollstuhl, weil sie die Krankheit Muskeldystrophie hat. Das heißt, ihre Muskeln bauen langsam ab, die aber trotzdem ihr Leben meistert, dass man den Hut davor ziehen kann. Unsere Sternzeit-Reporterin heute, Veronika Seidel-Cardoso, hat sie begleitet. Wie bist du drauf gekommen auf Andrea? Wie kam das zustande?
Ja, ich habe eine gute Studienfreundin, die Ann-Christine, und die macht schon seit immer diese Sommerfreizeiten, von denen wir auch gerade berichtet haben, den Sommeraufbruch. Mhm. Und die hat da immer super viel für organisiert und war dann immer für 2-3 Wochen weg. Und immer wenn sie wieder kam, hat sie mir davon erzählt, von diesen Freizeiten, und war einfach total erfüllt irgendwie von diesen Freizeiten. Die haben auch immer Nachtreffen gemacht und haben immer alle super gut Kontakt miteinander gehalten. Ich habe immer gedacht, was kann ihr denn da so groß Spaß dran machen? Sie hilft doch da, sie organisiert doch da. Aber sie sagt, es ist halt einfach eine ganz tolle Gemeinschaft und hat auch immer von den Jugendlichen erzählt. Die haben ja alle da diese Muskelerkrankungen und hat auch immer erzählt, dass sie auch oft ein Problem damit haben in der Wahrnehmung, ne? Also dass sie halt auch oft wie geistig Behinderte so behandelt werden. Dann bin ich auf das Thema gekommen und dann hat sie mir gesagt, eine, die bei der Freizeit immer mitgemacht hat, ist jetzt nach Köln gezogen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, es war ja irgendwie ein super schönes Thema für die Sternzeit.
In der Tat. Und die Freizeiten sind wirklich, da nehmen nur Leute teil, die genau diese Krankheit haben, diese Muskeldystrophie.
Genau, die ist auf die spezialisiert. Und deswegen klappen die halt auch immer so gut, ne? Weil die wissen ganz genau, was können wir mit denen machen, mit den Jugendlichen, wo haben die auch Bock drauf, was können wir ermöglichen. Und ja, Andrea war ein paar Mal mit dabei und war ja auch total begeistert.
Wie war das dann? Habt ihr euch getroffen erstmal irgendwo im Café und habt ein bisschen darüber geplaudert? War Andrea sofort dabei bei dem Vorschlag, hat gesagt, jawohl, machen wir, oder war sie eher ein bisschen skeptisch am Anfang?
Also ich habe sie bei Facebook einfach angefragt, habe mir dann halt auch ein bisschen beschrieben, was ist die Sternzeit und was wollen wir damit und keine Ahnung. Und dass es auch eine längerfristige Geschichte wird, weil diese Reportage, die haben uns bestimmt 5-6 Mal insgesamt getroffen. Also sie muss mir auch viel Zeit einräumen, ne? Und auch bereit sein, mir viel zu erzählen. Und sie hat von vornherein, ich glaube nach einer halben Minute hatte ich schon eine Antwort, ja klar, gerne, können wir auf jeden Fall machen. Und dann haben wir einen Termin fürs erste Treffen ausgemacht. Das war direkt bei ihr zu Hause. Und wir haben halt auch einfach schon direkt angefangen mit Aufnahmen. Also die war da überhaupt total, hatte überhaupt keine Berührungsängste. Gut, sie studiert ja auch Online-Journalismus, ne? Also sie wird auch Journalistin. Von daher hat sie eh auch kein Problem vor dem Mikro gehabt.
Das heißt, oft ist sie diejenige, die fragt. Dann war es auch okay, wenn sie diejenige ist, die befragt wird.
Genau, hat auch mal einen Perspektivwechsel quasi so ein bisschen miterlebt.
Wunderbar, tut uns in unserem Beruf auch manchmal ganz gut. Gab es irgendwelche Tabuthemen, dass sie gesagt hat, darüber will sie nicht sprechen? Oder war sie wirklich, dass sie gesagt hat, frag mich alles, was du willst. Wir reden ganz offen und ehrlich hier über alles, wie es ist.
Es gab keine Tabuthemen. Also ich habe sie ja auch einmal gefragt, sie hat ja diese Assistenten. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich sie jetzt frage, wenn Männer sie duschen, ob sie das vielleicht doof findet, wenn ich sie das frage. Und habe ihr das dann aber auch direkt hintereinander gesagt. Wenn dir das zu intim ist, was ich dich frage, dann sag mir sofort Bescheid. Und sie hat sofort gesagt, mach dir jetzt erstmal keine Gedanken. Wenn ich sage, das geht mir zu weit, dann sage ich das auch. Dann ist das aber auch keine blöde Situation in dem Moment, sondern sie sagt einfach, du, will ich nicht, also geht mir jetzt zu weit und dann ist auch gut. Mhm. Aber das gab es gar nicht. Also diese Situation kam jetzt nicht drin vor.
Gesunde Einstellung. Mhm. Ihr wart ja, wir haben es gehört, ihr wart beim Fußball in Paderborn, beim SC Paderborn im Stadion, ihr wart an der Uni. Hat das mit der Organisation irgendwie geklappt oder gab es da irgendwelche Hindernisse, dass die Leute da irgendwie komisch reagiert haben, wenn ihr da kamt oder dass man euch da das schwer gemacht hat mit den Aufnahmen?
Mit der Uni gab es überhaupt gar keine Probleme. Die haben mir sofort auch zurückgeschrieben, kommen Sie gerne und freuen sich auch über den Mitschnitt und so. Mit dem Fußballstadion hatte ich sehr große Probleme und das war auch wirklich sehr ärgerlich. Es liegt ja daran, SC Paderborn ist ein Bundesliga-Verein und da gibt es natürlich auch bestimmte Übertragungsrechte, die bei einer bestimmten Medienanstalt liegen. Mhm. Und da wollte man mich einfach nicht reinlassen. Es gab dann auch, ich habe erstmal per Mail angefragt, so, ne, ich möchte gerne über Andrea was machen. Die hat ja auch das Buch geschrieben über SC Paderborn. Sie ist sehr mit diesem Verein verbunden und ich möchte einfach eine Radioreportage über sie machen. Dann ging es zurück, ja, nee, Übertragungsrechte, nee, geht nicht. Dann habe ich nochmal zurückgeschrieben. Mir geht es nicht um Spielberichterstattung. Ich möchte einfach nur Andrea in ihrem beliebten Umfeld irgendwie interviewen. Mhm. Das Spiel ist wirklich sowas von egal. Ich meine, wen interessiert jetzt auch noch ein Spiel von damals im April? So, und,
naja, da gibt es bestimmt.
Ja, vielleicht gibt es noch welche. Dann hieß es, nee, geht nicht. Und dann habe ich halt auch ein bisschen fies zurückgeschrieben. Habe gesagt, das tut mir sehr leid, dass man an so einem schönen Thema, dass man einen da so abblitzen lässt. Und dann hat mich dieser Pressemensch wutentbrannt angerufen und hat mich dann niedergemacht, was mir denn einfallen würde, so eine E-Mail zu schreiben. Und mir würde es ja wohl um Spielberichterstattung gehen und bla. Und das war eine ganz blöde Sache. Wir haben es dann im Endeffekt so gelöst, wir haben einen Großteil der Aufnahmen wirklich vorm Stadion gemacht. Also da, wo uns niemand irgendwie Probleme bereiten konnte.
Und auch insgesamt hat man ja auch die Atmosphäre vom Stadion. Haben wir gut mitgekriegt. Gleich sprechen wir noch ein bisschen drüber, was das Ganze mit dir gemacht hat. So dieser intensive Umgang mit einem behinderten Menschen, den man ja oder viele von uns nicht so regelmäßig haben. Darüber sprechen wir gleich noch. In der Domradio Sternzeit haben wir heute gesprochen über Andrea Salmen, junge Studentin, die im Rollstuhl sitzt, weil sie eine Muskelerkrankung hat. Sternzeit-Reporterin Veronika Seidel-Cardoso hat sie begleitet an alle möglichen Orte. Du hast es vorher gesagt, ihr habt euch 5-6 Mal über einen längeren Zeitraum getroffen. Lass uns ein bisschen darüber sprechen, wie das für dich war, der Umgang mit einem behinderten Menschen so nah über längere Zeit auch. Warst du am Anfang irgendwie in irgendeiner Form gehemmt oder warst du völlig entspannt? Wie war das für dich?
Also beim ersten Treffen, als wir uns bei ihr in der Wohnung getroffen haben, habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich war wirklich, dachte, ja, wie halt in so einem ganz normalen Interview. Man ist mal ein bisschen Grundaufregung ist immer schon dabei. Man muss ja auch den anderen erstmal ein bisschen einschätzen, wie erzählt er und so. Und dann, als wir das erste Interview gemacht haben, da habe ich so 2-3 Sachen gesagt, wo ich dann selber ein bisschen zusammengezuckt bin. Dann habe ich zum Beispiel gesagt, lass uns doch hinsetzen. Und dann dachte ich mir so, okay, sie sitzt ja schon. Solche Sachen, ne? Oder irgendwie, wenn es darum ging, wollen wir dahin zu Fuß gehen? Und ich dachte mir, okay, sie geht ja an sich nicht zu Fuß. Dachte ich mir so, scheiße, findet sie das jetzt schlimm oder so?
Hast du das dann thematisiert? Hast gesagt, oh, Entschuldigung, hab ich jetzt blöd? Oder hast du gar nichts gesagt? Oder wie war?
Da habe ich erstmal gar nichts gesagt. Andrea sagt nämlich selber zu Fuß gehen. Das ist mir dann, Gott sei Dank, also ist mir dann auch noch aufgefallen im Laufe der Reportage. Ich habe das dann aber irgendwann angesprochen. Wir haben das dann doch nochmal irgendwie thematisiert.
Und was hat sie dazu gesagt? Wie sieht sie das? Sie hat es ja vorher schon im Beitrag ein bisschen angesprochen, dass sie dafür ist, da einfach unverkrampft mit umzugehen und man eigentlich gar nichts Falsches sagen kann, wenn man einfach entspannt bleibt.
Genau, das hat sie mir gesagt und danach ging es mir auch besser. Also dann hatte ich nicht mehr das Gefühl, ihr dann ständig irgendwie auf die Füße zu treten. Ein bisschen ist es immer noch da gewesen. Jetzt auch in dieser Sternzeit habe ich auch darauf geachtet, dass wir irgendwie keine komischen Formulierungen oder sowas, ne, irgendwie benutzen oder ich sowas nicht benutze. Weil ein bisschen Angst davor ist halt schon noch da. Das kann man irgendwie nicht so ganz abbauen. Also sie hat mir schon viel gesagt, aber ein bisschen Hemmung ist noch da. Ich denke so, oh, hoffentlich denkt die jetzt nicht zu Hause, oh, das ist jetzt aber eine blöde Formulierung oder so.
Die gibt es wahrscheinlich einfach und ich kenne das, ich habe es ja selber jetzt heute gemerkt, weil ich ja vorher auch schon reingehört hatte und das gehört hatte mit dem an einer Krankheit leiden. Und sie sagt, ich leide nicht an meiner Krankheit, ich habe die Krankheit einfach. Und das ist aber ein Begriff, den man ja so oft verwendet. Wenn man darüber nachdenkt, merkt man aber, es ist in der Tat Murks. Und habe jetzt auch heute versucht, das bleiben zu lassen, werde das auch in Zukunft versuchen. Mhm. Sag mal, hattest du Mitleid mit ihr? Weil das ist ja was, sie sagt selber, Leute, ich möchte behandelt werden wie jeder andere auch. Ich möchte nicht wie ein rohes Ei behandelt werden. Aber es ist normal, aus deiner Sicht, die keine Krankheit hat, die laufen kann, normal, dass es auch Mitleid hervorruft. Wie war das?
Ja, also sie hat mir krasse Sachen erzählt. Also wenn sie zum Beispiel, wir haben ja darüber gesprochen, wie wird sich deine Krankheit weiterentwickeln. Ne? Da hat sie gesagt, meine Muskeln bauen ab und irgendwann meine Lungenfunktion wahrscheinlich auch. Und dann stellt man sich so vor, oh Gott, sie hat nicht so einen Blick in die Zukunft wie ich jetzt gerade. Ne? Mhm. Und natürlich ruft das irgendwie Mitleid hervor, was sie aber dann so in der Form halt einfach gar nicht möchte. Aber wenn sie mir solche Sachen erzählt hat, dann habe ich auch ganz normal, wie ich halt einfach reagiere. Ich war immer geschockt. Ich habe echt immer gesagt, boah, krass, krass, irgendwie, was du da gerade sagst, auch mit dieser Finanzierungssache, ne, dass sie da so wenig Geld irgendwie ansparen darf. Dann, also ich habe das nicht unkommentiert gelassen in dem Moment. Ich habe einfach gesagt, boah, es ist einfach so heftig, das ist einfach nur total schrecklich. Aber ja, ein bisschen unbeholfen war ich dann auch, glaube ich.
Aber du warst von ihrem Umgang, wie sie mit dem Ganzen umgeht, beeindruckt, höre ich so ein bisschen raus. Auch. Hat dich beeindruckt, dieser Mensch?
Total. Also ich fand sie super. Also ich fand sie einfach total... Ich fand sie sowas von entspannt. Also sie hat jetzt auch wirklich nichts von dem, was ich gesagt habe, irgendwie auf die Goldwaage gelegt oder war da irgendwie auch selber verkrampft. Also es war dann sehr einfach mit ihr. Ein sehr dankbarer Interviewpartner war sie.
Und eine starke Persönlichkeit. Nimmst du irgendwas für dich aus dem Ganzen mit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich auf jeden Fall viel. Also erstmal ist mein Bewusstsein sehr gestiegen. Also ich habe ja viel Perspektivwechsel gemacht. Also zum Beispiel jetzt in der KVB, wenn ich fahre, dann achte ich auch wirklich immer drauf, wie gehen denn auch zum Beispiel andere Menschen im Rollstuhl damit um, können die einfach so über diese kleine Lücke fahren zwischen der Bahn und dem Bahnsteig, wo Andrea ja diese tollen Schienen von ihrem Vater hat. Da achte ich halt auch einfach drauf. Und ja, dieses Thema Mobilität von Behinderten, das war mir einfach vorher einfach gar nicht klar. Das Thema Urlaub, ne? Ich, keine Ahnung, setze mich ins Auto und fahre los oder buche eine Bahn oder keine Ahnung. Andrea muss da viel mehr vorausdenken. Da ist bei mir, hat sich der Horizont, was das angeht, sehr erweitert.
Dafür gibt es die Domradio Sternzeit.
Ganz genau.
Veronika, du als Sternzeit-Reporterin, Tradition hier, du darfst dir am Ende der Sternzeit auch noch ein Lied wünschen. Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir von Maria Gadu das Lied Chimbalaye. Das ist eine brasilianische Sängerin, die finde ich super. In Brasilien ist sie ein Superstar. Hier kennen sie nicht so viele, aber das ist völlig zu Unrecht. Das Lied, was ich mir gewünscht habe, war damals in Brasilien Nummer 1, der Sommerhit. Ich möchte ihn hier bitte auch etablieren.
Hier ist er. Maria Gadu, ist das richtig?
Ja.
Und das Lied heißt Chimbalaye.
Genau, hat auch keine Übersetzung, ist einfach ihr so in den Sinn gekommen.
Chimbalaye.
Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador em mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaye, que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador em mar e o anzol. Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaye, quando vejo
ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras, viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira, me encantar com um livro que fale sobre vaidade, quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, chimbalaê, toda vez que ele vai pousar.
Chimbalaye von Maria Gadu, der Musikwunsch von unserer heutigen Sternzeit-Reporterin Veronika Seidel-Cardoso. Und das war's auch mit unserer Sternzeit-Reportage. Wir haben heute begleitet die Studentin Andrea Salmen, die an der Krankheit Muskeldystrophie erkrankt ist, haben Einblicke bekommen in ihr Leben, wie sie das im Rollstuhl meistert, waren mit ihr beim Fußball, waren an der Uni, haben ein gutes Bild von einer starken Person bekommen. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke Veronika, dass du sie begleitet hast und uns daran teilhaben hast lassen.
Ich danke dir, das hat viel Spaß gemacht mit dir heute.
Danke, gebe ich gerne zurück.